Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol.
Hallo, grüßt euch beim ersten Stubenratschach von unserem Podcast. Heute fangen einen interessanten Ort in der Tennenlodge in Ratschings beim Daniel von Obmann für die Jungen im Gastgewerbe vom HGJ. Und wir erläutern heute ein bisschen den Unterschied oder die Gemeinsamkeiten von der HGJ und für die Junghandwerker. Schauen wir mal, was da interessant rauskommt. Vielleicht haben wir auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Und was noch besonders ist, heute haben wir alle drei miteinander. Ich habe die Priska und den Patrick bei mir da. Also heute wird es richtig interessant.
Genau, richtig. Hallo. Daniel, wir sind voller Freude, dass du den Podcast heute mit ins Marsch. Herzlich willkommen, das erste Mal bei uns im Podcast. Und wir haben auch gleich schon die erste Frage für dich. Wie siehst du die Rolle von der Gastronomie und Hotelbranche im wirtschaftlichen Kreislauf in Südtirol?
Ja, ich sehe uns da als Sektor ein bisschen in der zentralen Rolle, die verschiedenen Branchen miteinander zu verbinden. Ich glaube, wir haben mit allen Branchen zu tun. Wir haben mit den Bauern zu tun. Wir kaufen zusammen unsere Produkte ein. Wir haben aber auch mit den Handwerkern zu tun. Einerseits kommen viele Handwerker bei uns Mittagessen. Und andererseits brauchen wir auch die Handwerker, dass unsere Betriebe laufen, dass Renovierungen stattgefunden werden. Und das ist für uns essentiell, nicht? Sonst, wenn wir einige heißer haben, so wie wir können mehr gar nichts tun. Und schlussendlich aber glaube ich, dass wir in Südtirol in die ganzen Sektoren übergreifend ins gegenseitig brauchen, weil genau Sell macht Südtirol aus. Und für mich ist halt die Sache, was Südtirol bringt, ist die Qualität aller Produkte. Und deswegen sage ich, brauchen wir uns alle untereinander. Und da sehe ich eigentlich die Rolle von der Gastronomie gleich wichtig wie alle anderen auch.
Das hast du voll schön gesagt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, mit denen junge Leute in der Gastronomie und in der Hotelbranche heute konfrontiert werden?
Ich denke, es ist wie in jeder Sparte, werden wir mit den Fachkräften ein bisschen, sagen wir mal, Probleme oder Herausforderungen haben. Wir brauchen viele Mitarbeiter, gute Mitarbeiter, um unseren Service anbieten zu können für unsere Gäste. Das ist im Gastgewerbe, das ist im Restaurant oder ein Hotel überall das Gleiche. Und wenn ich auch ein bisschen mit Sorge hinschaue auf die Zukunft, weil ist die Reglementierung unseres Sektors. Ich verstehe einfach im Bettenstopp nicht, wie sollen sich da oft noch junge Leute verwirklichen oder wie sollen da noch junge Leute auch Lust haben, in Zukunft etwas weiterzubringen, wenn sie nicht einmal etwas bauen dürfen oder erweitern. Und wenn das sich nicht ändert und wir da nicht Freiheiten kriegen, werden wir da in 10 Jahren viele kleine Gastbetriebe verlieren, weil sich so einfach auch wirtschaftlich nicht mehr rentieren wird.
Wenn wir jetzt aufs Image von den praktischen Berufen gehen, wie siehst du das, sei es im Handwerk wie jetzt in der Gastronomie nicht, weil ja das Handwerk hat natürlich auch mit ein bisschen ein Imageproblem zu kämpfen und die Jungen gehen eher in ein Studium ein, anstatt dass sie eben so einen handwerklichen Beruf erlernen. Wie siehst du das in der Gastronomie?
Also ich sehe das in europaweiten Vergleich sehr gut, Bins. Sam, glaube ich, haben wir noch ein hohes Ansehen von praktischen Berufen, egal ob es Koch ist, ob es Maurer ist, ob es Tischler ist. Und ich sehe auch, und ich höre auch viele Gäste bin es da, nicht? Und ich sehe, dass wir eine gute Entlohnung haben in die praktischen Berufe und auch eine viel höhere Wertschätzung gegenüber den praktischen Berufen. Also wenn ich es vergleiche, dann sehe ich es eigentlich sehr positiv bei uns, muss ich sagen. Ich glaube, Südtirol hat für wirklich hoch oder so wie gute oder gut studierte Berufe oder ausgebildete Berufe hat Südtirol relativ wenig Stellen im Verhältnis zu anderen Städten oder Ballungsräumen in Europa. Und deshalb glaube ich eigentlich, dass in Zukunft das Ansehen von praktischem Beruf gleich bleiben wird, wenn nicht sogar steigen.
Und was kann denn von deiner Seite aus gemacht werden, dass zum Beispiel das Image der praktischen Berufe ein bisschen steigt? Und das Ansehen von Seiten für die Eltern aus steigt, dass, sagen wir mal, das Kind eher soll in die Gastronomie oder ins Handwerk kommen oder statt zu studieren zum Beispiel.
Ja, da habe ich mir oft schon Gedanken gemacht und da lang Gedanken gemacht und eigentlich bin ich dazu gekommen, dass für mich das Aufhängeschild das sein soll, dass die Kinder schneller selbstständig werden und sie kommen auch gut ins Leben ein. Sie werden besser vorbereitet teilweise aufs Leben. Die verdienen früher schon ihr Geld. Und ich glaube, auf den sollten wir uns alle gemeinsam aufhängen und die praktischen Berufe mit denen auch verbinden. Und wie ich davor schon betont habe, glaube ich, so laut mal raussagen, dass die praktischen Berufe in Zukunft wichtiger und auch geschätzter werden. Und bei den nächsten Fragen komme ich auch nochmal auf das Thema ein bisschen zurück und werde auch nochmal kurz erklären, wieso ich es halt denke.
Wenn du jetzt nicht in den Gastro gegangen warst, welches Handwerk hast du gelernt?
Ich war, glaube ich, Holzarbeiter geworden. Das tue ich am liebsten im Wald und ich fahre gerne mit Maschinen.
Ehrlich gesagt. Ja, tut es halt auch nicht.
Ja. Die haben wir alle gerne.
Ja.
Und dann tust du nebenbei Holzarbeiten auch noch ein bisschen.
Ja, wir haben einen kleinen Bauernhof.
Ah, nein.
Und die Landwirtschaft ist verpachtet und die Forstwirtschaft habe ich selber gehalten.
Ah.
Und zählen auch so im Frühling und im Herbst, wenn Nebensaison ist, haben wir im Wald auch.
Als Ausgleich.
Ja, und in meiner Ruhe. Job. Helm und die Ohren schützen und mein Herr kein Handy. Das war ein Schlecht.
Ist ja, wenn wir mit den Kleinen etwas machen, sobald irgendwo eine große Maschine, Packer oder irgendwas, das ist sofort alles hin. Das ist wie ein Magnet.
Ja,
glaube ich.
Ja, weil wir gerade gesagt haben, auch die ganzen Kinder, wenn sie sagen, zum Backen zu rennen. Ja, wie siehst du die Chance der jungen Generation, also Zukunft heutzutage, in die praktischen Berufe, in der Gastronomie, im Handwerk und so weiter?
Ja, auch da sehe ich wiederum die praktischen Berufe als größte Chance, zu aufsteigen, sich weiterzubilden, abwechslungsreicher zu arbeiten und die Aufstiegsmöglichkeiten auch wahrzunehmen. Weil ich eben denke, dass viele arbeiten beim PC und bei der Verwaltung, die KI übernehmen wird in Zukunft. Da bin ich eigentlich schon der Meinung, dass wir in die praktischen Berufe am meisten Chancen in der Zukunft bieten können.
Und du hast jetzt eben das Thema KI und so weiter auch angesprochen. Was können jetzt junge Menschen eben in der Branche an innovativen Veränderungen anstoßen? Und eben die Frage ist, okay, machen sie es jetzt heute auch schon?
Ja. Was genau sie innovativ verändern können, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich glaube, dass wir wirklich gute Schulen haben, weil sie schon die Ausbildungsmöglichkeiten früher wahrnehmen können. Wir haben gut ausgestattete Schulen für die praktischen Berufe. Und darum glaube ich, dass der Innovationsprozess im Kopf für die Jungen schon relativ früh beginnen kann. Und ich glaube, viele andere Orte in Europa haben die Möglichkeit nicht. Und wenn das in die Schulen gefördert wird und danach auch wiederum von Arbeitgebern die Möglichkeit geschaffen wird, dass die Jungen die Innovation bringen können, sage ich einmal. Na klar, wir bringen sie ins die Jungen auch. Wie gesagt, ich weiß nicht genau was, aber ich glaube, die Voraussetzungen in Südtirol haben wir, dass sie uns die Jungen Innovation bringen. Egal ob in der Küche oder beim Tischler. Wir müssen sie als Arbeitgeber auch die Chance in die Jungen lassen, dass sie sich, sage ich einmal, verwirklichen können.
Weil wir gerade eben ganz viel über die Jungen geredet haben, die müssen wir ja dazu bringen, dass sie effektiv in einen praktischen Beruf gehen. Und da haben wir Junghandwerker zusammen mit der HGJ ein großes Projekt, und zwar die Berufsinformationskampagne. Also, wir gehen allem von Schule zu Schule in jede Mittelschule und stellen die praktischen Berufe vor. Da gibt es dann unterschiedliche Modelle, entweder rein mit dem Vortrag oder dass wir einen Vortrag machen und Betriebe umschauen oder einen Vortrag machen und verschiedene Stationsarbeiten haben, dass sie effektiv danach ein bisschen probieren können und schauen können, ob ihnen das praktischer liegt. Daniel, du kennst die Berufsinformationskampagne ja ganz gut. Wie siehst du das? Findest du das nach wie vor voll wichtig und darfst du das auch in Zukunft weiter so machen?
Ja, das Projekt, das liegt mir voll am Herzen. Das soll auch noch lang weitergeführt werden. Vielleicht kann man es ein bisschen ausbauen, ein bisschen interessanter machen. Aber generell ist das, glaube ich, das erste Mal, wo viele junge Leute in Verbindung mit dem praktischen Beruf kommen. Wir können sie das erste Mal begeistern und auch informieren. Die Verbindung, was wir da kriegen, und den informativen Austausch, der, glaube ich, ganz wichtig, dass die Jungen einmal beginnen zu denken, was sind praktische Berufe, was kann ich da alles dienen. Und wenn wir es dann bei der Forschung direkt schaffen, sie auch zu begeistern und zu sagen, schau, da kannst du dich noch so viel weiterbilden, so viel aussteigen, da hast du unendlich Möglichkeiten, dann, glaube ich, kann das in Zukunft echt eine interessante Sache für die Jungen bleiben und auch werden.
Was gibt's denn sonst noch für Nachwuchsinitiativen bei Eng? Oder vielleicht auch, wenn wir mal eben deinen Betrieb da anschauen, was hast du denn vielleicht auch da in deinem Betrieb für Nachwuchsinitiativen? Oder vielleicht hast du irgendwas für den Nachwuchs?
Also, als HGJ wollen wir da ein bisschen noch mit Kampagnen versuchen, die Aufstiegsmöglichkeiten ein wenig besser darzustellen. Dann, was wir auch noch wollen, war ein Gastro School Day machen, wo wir alle Schulen zusammenhalten und unsere Branche mal ein bisschen zeigen und so ein cooles Event machen für die jungen Schüler. Und sonst bei mir im Betrieb, muss ich gerade kurz nachdenken, aber was wir halt viel machen, sind auch mit den Jungen einmal einen gemeinsamen Ausflug. Praktikanten versuchen wir auch zum Kegeln mitzunehmen und so. Dann versuchen wir ihnen gleich schon viel Verantwortung zu geben. In der Rezeption oder auch im Speisesaal. Und in der Küche zum Beispiel gleich die Frühstückseier und so. Wir können beim Vier, wenn wir es schaffen, ihnen eine Verantwortung zu geben, dann haben sie selber eine größere Wertschätzung und fühlen sich ein bisschen mehr dafür verantwortlich und kommen auch, so wie einmal, zufriedener heim. Was siehst du als noch für ein Nachwuchskind? Wir haben das Praktikum ein bisschen verkürzt. Es war bis jetzt halb 8 Wochen Pflichtpraktikum für die Hotelfachschulen. Jetzt haben wir es auf 6 Wochen angetan. Es war ein bisschen der Grund, weil viele Schüler haben gesagt, sie haben 10 Wochen frei, davon müssen sie 8 Wochen arbeiten. Und in jedem anderen Beruf haben sie einfach 10 Wochen frei und können in den Urlaub fahren. Und ich bin es nicht gewesen. Und deshalb haben wir eben geschaut, dass man da auch ein bisschen eine Veränderung macht und ein bisschen flexibler wird. Und dann, glaube ich, ist das Größte, was wir für die Jungen mittlerweile haben, dass fast alle Betriebe ganz flexible Arbeitszeiten haben. Wir brauchen teilweise ein bisschen mehr Mitarbeiter, können aber viel flexibler arbeiten und viel besser auf die Mitarbeiter eingehen.
Und das hilft dann auch, Mitarbeiter zu finden, oder?
Ja, auf alle Fälle zu finden und vor allem dann auch zu binden und zu halten. Und dann haben halt viele von uns die Saisonen verlängert. Also wir bieten ganz viel unbefristete Verträge, Jahresstellen und so. Okay. Und es ergibt Sicherheit. Und ich habe gemerkt, bei den Generationen, die jetzt nachkommen, ist schon Sicherheit wichtig. Ich glaube, sie haben Corona miterlebt, sie haben ein paar negative Zeiten erlebt. Und wenn wir da Sicherheit wiedergeben können, bringt ganz viel, um Mitarbeiter und junge Leute zu halten und auch zu begeistern für den Beruf. Und was eine große Sache ist, was ich allen wieder versuche, in die Jungen auch zu erklären, wenn du im Gastgewerbe bist, kannst du auf der ganzen Welt arbeiten. Allein für 3 Monate oder länger. Oft ist das Visum ein bisschen ein Problem, aber sonst können sie wirklich auf der ganzen Welt schnell Fuß fassen und irgendwo arbeiten und die Runde machen. Und ja, was man auch noch als für Nachwuchs dienen, ist verschieden.
Es kocht ja im Gustelier, nicht?
Genau, Gustelier ist auch da machen. Praktisch können die ganzen Klassen kennen. Dann ist ein Koch, dann können sie selber mit dem Koch, zum Beispiel mit Herbert Hinten oder so, kochen. Danach können sie bedienen und das dann selber essen mit dem Koch, auch Fragen stellen. Und mit denen schaffen wir es dann auch, die Jungen in so einem praktischen Beruf ein bisschen mehr greifbar zu machen.
Und wenn jetzt schon alle was sagst, es hat so viele Junge, so viele Praktikanten da und Ding. Ich glaube, wir gehören jetzt fast schon gar nicht ein bisschen zu den Elternmeisen, wenn wir jetzt wirklich die 14-Jährigen, 15-Jährigen anschauen, welche Innovationen bringen die in deinem Betrieb mit denen, so Neuheiten, weil du selber oft denkst, so, ja, das war ganz cool, oder denkst du mal, echt nicht, auch im ganzen Social Media zum Beispiel.
Ja, oft total eine andere Denkweise. Man kommt von steifen Service weg, glaube ich. Man macht es ein bisschen cooler, ein wenig lässiger. Es gefällt auch in die Gäste besser. Und wo ich auch sagen muss, sie kommen oft viel ausgebildeter in die Sprachen. Also wenn ich einen jungen Praktikanten, der redet Italienisch, Englisch, Deutsch fließend, und selben mir Eltern oft, haben sie nicht so einen Griff. Und das muss ich schon sagen, gefällt mir gut. Und dann ist Digitale bringen sie einfach voll mit. Also wenn wir die Weinkarte auf ein Tablet haben, nicht mehr, bis wir einen richtigen Wein gefunden haben, vergehen vielleicht 5 Minuten und sie haben ihn in 30 Sekunden. Und das widerspiegelt sich aber dann auch wiederum, wenn eine Morgenpost für einen Gast gemacht wird, wenn E-Mails geschrieben werden oder mit so Chatprogramme und so, dann finde ich, sind sie viel schneller, flinker und kommen oft auch schneller zum Ziel. Und darum müssen wir schon versuchen, auch von ihnen zu lernen.
Da trainieren sie halt mittlerweile schon schwer, gell?
Ja, hallo, aber auch, was mich noch mehr interessiert, auch, wie sind das mit den jungen Leuten heutzutage, wenn die da, wie du sagst, bedienen, eine neue Innovation, ein bisschen was an Frische innerbringen, das Dialekt reden mit den Gästen, haben ja auch zu viele Hotels gehört, dass das richtig gut ankommt, wie ist denn das bei euch da so?
Ja, also ich mach, ich rede oft selber Dialekt mit den Leuten. Oft, wo? Nein, es kommt gut an. Sie verstehen die oft nicht ganz.
Aber besser, oder?
Ja. Umso greifer, fast umso lieber.
Ja, was auch cool ist, nicht? Die sagen auch oft, nein, alles über 1000 Höhenmeter sind wir da du. Da wissen sie oft nicht mehr, was sagen, nicht? Aber wenn du einmal die persönliche Bindung zum Gast hast, dann verzeiht dir der Gast auch jeden Fehler. Ja, weil, wenn bei einem Fehler eine Person dahinter steht, dann verzeiht er. Wenn bei einem Fehler ein Betrieb dahinter steht, dann verzeiht er nicht. Und in einem Jungen verzeiht er noch mal viel mehr wie in einem Eltern.
Ja, und der kommt halt mal wahrscheinlich auch wieder. würde ich sagen, weil wenn da der Kellner die Bindung oder du die Bindung aufgestellt hast, dann sagt er, da muss ich wieder hin, das war lustig, oder?
Ja, also das ist ja, glaube ich, mal vorhin ist das auch ein bisschen der Gedanke, nicht? Gäste werden zu Freunden. Und dann hast du Stammgäste und die empfehlen die weiter und die Leute kommen, sie wissen, was sie erwartet. Und dann kannst du eigentlich das bieten, was du am besten kannst, und genau mit dem sind sie dann zufrieden. Und wenn sie junge neue Gesichter sehen, freuen sich jedes Mal. Und ich glaube dann auch, wenn die persönliche Bindung ist, auch mit den jungen Praktikanten und so, dann kriegen sie ja Trinkgeld und die Praktikanten auch nehmen mehr Freude. Und weil es ist schon sicherlich eine positive Sache, wenn man auch dialektisch und so persönlich.
Daniel, du hast davor gesprochen, die jungen Mitarbeiter zu finden und vor allem auch flexible Arbeitszeiten. Jetzt bei uns im Handwerk, mir wären jetzt schon schwer, weil man sagt, okay, 4 Tage Woche, 4,5 Tage Woche, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Wie ist das bei Enco oder wie ist das jetzt für dir als Arbeitgeber, du in deine Mitarbeiter flexible Arbeitszeiten und so weiter? Ist für dich das eine Herausforderung?
Das ist auch ein bisschen ein schwieriges Thema, aber ich habe mitgekriegt, dass ganz viele Gastwirte in letzter Zeit brutal flexibel geworden sind. Mhm. Was da ein bisschen schade ist, ist, dass kleine Betriebe, die sich viel härter flexible Arbeitszeiten anzubieten, die größere. Wir sind in der Lage, in der glücklichen Lage, dass wir wegen größer sind, dann können wir mehr flexibel anbieten. Mhm. Und da tut es mir eben für kleine oft leid, dass sie da ein bisschen, ja, sich härter tun und dadurch auch oft härter Leid finden. Mhm. Aber wir bei uns kann ich sagen, wir bieten total alles um. Von 2 Tage Woche bis zur 6 Tage Woche, Leihvormittag, Leihabend, Leihwochenende, Leihunter der Woche, Leihnachtarbeit, eigentlich was auch immer. Da passen wir ins Portal um. Also da wegen flexibel haben, glaube ich, kann fast kein anderes Gewerbe mehr mithalten, weil wir haben echt 24/7 offen und wir brauchen allem Leid und dann kann man das gut einteilen. Wir können eine Woche so einteilen, eine Woche so und fix frei, Samstag, Sonntag ist auch möglich, also da sind wir mittlerweile sehr flexibel geworden in Südtirol. Mhm.
Okay. Weil du auch das Thema gerade angesprochen hast, fix frei Samstag, Sonntag. Das hört man ja auch für viele, dass sie gar nicht wählen. Aber nach außen hin kommt man allen vier. Alle wählen leider nur Samstag, Sonntag frei. Wie hast denn du da so die Erfahrung gemacht?
Wir wählen schon viele Samstag, Sonntag frei. Aber das hängt vom Freundeskreis ab. Also wenn sie alle Freunde in der Gastronomie haben, dann ist ihnen viel lieber unter der Woche frei haben. Und wenn sie Freunde haben, die in anderen Berufen sind und das Wochenende frei haben, dann möchten sie auch das Wochenende frei. Und dann versucht man sich halt zu einigen, dass man gar Sonntag, Montag frei ist oder einen halben Tag frei ist, Wochenende oder so. Muss man halt ein wenig, ja, Kompromisse finden. In der Hauptsaison vielleicht ein bisschen mehr, dafür in der Nebensaison ein wenig öfters noch am Wochenende frei oder so. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, die musst du mit den Leuten reden und einen Kompromiss finden. Da sind beide halbwegs gut geehrt. Da sind alle zufrieden. Nicht? Und die Probleme einfach, oder Probleme sind sie ja nicht. Einfach die Themen ansprechen und herausfinden, was ist wichtig, wen, und dann die Lösung finden. Mhm.
Wir sind ja heute wirklich im Austausch mit der Gastro und was bei uns Handwerker oft ein bisschen schwierig ist, weil wir vor allem in den Zwischensaisonen oder auch in bestimmten Dörfern, die wir uns voll schwer zum Mittag bis zum Essen zu finden, weil viele bieten es nicht mehr an oder haben Pause und so weiter und es gibt fast keine Möglichkeiten mehr, zum Mittag ein normales Handwerker Arbeiteressen zu kriegen. Wie siehst du das oder was sind da die Gründe, Ursachen, was kann man dort tun?
Schön, dass ich die Frage gestellt habe. Es ist, glaube ich, echt ein wichtiges Thema. Ich habe, wenn Corona war, habe ich selber 3 Monate lang Maurer gemacht. War ja auch zum Mittag ein Arbeiteressen und wenn ich Holz arbeiten gehe auch. Und wir kochen auch selber für Arbeiter. Also ich weiß echt beide Seiten. Plus ich habe in England gelebt einmal und habe auch zusammen gesehen, wie die Arbeiter essen. Und die zusammen holen sich bei einem Fastfood-Standl einen Plastiktegel und essen den in 20 Minuten und dann geht es weiter arbeiten. Und das finde ich auch nicht gut. Da kommst du nicht zur Ruhe, kannst nicht einmal kurz anschalten und hast auch nichts Gescheites gegessen, sagen wir uns ehrlich. Und deswegen glaube ich schon, dass ich da ein bisschen eine Ahnung habe. Wir kochen im Berghotel, in einem Betrieb selber für die Arbeiter. Und wenn es ist oft schwierig, muss ich sagen, das auch zu machen, weil dann wieder kommen 10 Arbeiter und den Tag 53. Dann müsstest du die da herrichten in der Küche, aber auch genug Kellner haben. Dann weißt du nie genau, wie viel kommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bei den Preisen von mir haben da zwischen 13 und 16 Euro. Bei uns ist der Kaffee dabei, ist der Dessert dabei, 2 Gänge, Salat, Wein und Wasser. Und dann sind wir auf 16 Euro, sage ich mal, oder maximal 17. Dann ist da bis 50 Leute auch nichts verdient, wenn ich ehrlich bin. Und dann, deswegen haben sich das einfach viele Betriebe überlegt, lassen wir das. Spare ich zwar Kellner, ich finde es halt echt nicht. Ein Koch kann ich auch nicht sparen und verdient werde ich das nichts. Und das wird auch in Zukunft der Thema bleiben. Und da war eigentlich von mir ein Lösungsvorschlag, dass man schaut, in zentrale Orte wie Benz zum Beispiel in Gasteig draußen, entweder Mensen oder große Restaurants zu machen, wo wirklich alle hingehen können und wo jeden Tag, sage ich mal, mindestens 200 bis 300 Leute essen können. Das müsste aber, glaube ich, zusammen mit Politik, Gastwirte und mit den Handwerkern gemacht werden. Da müssen wir zusammenarbeiten, das Lokal finden und dann das, die Ausschreibung machen und vielleicht mit einer kleinen Förderung von der Politik oder etwas, einfach um dort was Gescheites zu machen. Weil es soll auch gesund sein, abwechslungsreich, wenn möglich nur regional und gut. Und dann muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass man das als Gastronom machen kann. Und man muss eine gewisse Menge andecken. Und ich glaube, die beste Lösung wäre entweder Mensen oder Restaurants, weil es auch eine breite Auswahl an Essen gibt. Nicht, weil es mir ja drei Hauptgerichte jeden Tag gibt, drei Vorspeisen, ein Salatbuffet, kommt bei jeder zum Guten. Und zum Beispiel die Firma Leitner draußen, die hat eine eigene Mensa. Die kocht sehr günstig für die Mitarbeiter. Vielleicht kannst du das sogar einmal anschauen. Ich glaube, da sind einen Tag auf 1000 Essen. Da holt sich jeder selber, zahlt nicht viel, ist zufrieden und kann das so machen. Und wahrscheinlich müssen wir auf so etwas gehen in Zukunft, dass da eine sinnvolle Lösung ist. Weil ich denke, Viertelstunde, 10 Minuten in einer zentralen Ort hinzufahren mit dem Auto, geht sich für jeden aus. Aber wenn wir da versuchen, in jedem kleinen Eckele ein Gasthaus zu finden, das, was das macht, an dem man es hart. Und wenn auch die Qualität nicht passt und so, dann ist es auch nicht von Vorteil. Das ist meine Meinung zu dem Thema.
Es gibt aber auch noch ganz viele abgelegene Orte. Wenn ich zum Beispiel von meinem eigenen Dorf rede, ich brauche 20 Minuten, bis ich in Hauptdorf bin, ist sicher allem nicht ganz einfach. Glaubst du aber, wenn man da schauen kann, nicht mit irgendwelchen Förderungen für die Betriebe vor Ort, das ein bisschen unzukurbeln, macht es für die Betriebe einfacher oder interessanter, die Sachen nur noch effektiv umzugehen?
Sicherlich wäre es einfacher. Ich weiß jetzt, ich denke gerade nach, was da, welche Förderungen sein könnten, halt weiß ich jetzt genau nicht, aber vielleicht war das auch, wenn man einen Austausch macht zwischen Gastwirte, Politik und Handwerk, dass man gerade die zentralen Orte anspricht und noch ein bisschen die Peripherie, ob man seine Vorteile schaffen kann. Das war sicherlich auch für einige interessant.
Ja, ich würde auch mal sagen, vielleicht die Förderungen für die Sachen, weil der Gastwirt vielleicht mal ein bisschen etwas von Land mehr kriegt, also er kann etwas Gutes in die Arbeit bieten. Fast billiger im Endeffekt kommt, als wie eine neue Mensa aufzubauen oder herzubauen irgendwo, Grünflächen wieder zu betonieren, Leute, was wir sowieso nicht fänden, da müssen wieder engagieren, da zu kochen und zu arbeiten, dass man da lieber Geld in die Hand nimmt und in die kleinen Betriebe gibt, in dem Fall.
Vielleicht war es allein der richtige Weg, ja. Weil wir sicherlich unsere kleinen Betriebe auch geholfen.
Ja, wir haben ja viele Betriebe, die was auch schon irgendwie spezialisiert auf das sein. Und die was halt einfach, wie du sagst, das rechnen sich gar nicht niemand, dann lassen wir es. Die was danach halt sagen, na, jetzt bleibt man echt noch 2-3 Euro, dann tue ich es echt noch weiter.
Ja, vielleicht könnte man da echt einmal einen gemeinsamen Austausch anstreben und da ein paar Förderungen versuchen zu holen, die was in alle zugute kamen dann. Ja, finde ich eine gute Idee.
Wenn wir jetzt auf ein ganz anderes Thema gehen, und zwar aufs Thema des Verkehrsaufkommen, vor allem eben in die Haupturlaubszeiten, so wie eben jetzt alleweil, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, sind wir im August und da ist schon relativ viel Verkehr in Südtirol unterwegs, vor allem auch natürlich Gäste und Touristen. Und da wird halt sehr viel mit dem Zeigefinger auf eben enge Branche verwiesen und gesagt, okay, eben die ganzen Gäste, die was die nachkommen, bringen in Verkehr. Wie siehst du das?
Ja, sicherlich gibt es Hotspots in Südtirol und die werden zur Hauptreisezeit auch voll sein und dementsprechend werden die Bereiche oder die Straßen von Verkehr mehr belastet. Das ist aber nicht 365 Tage im Jahr. Aber ganz viele Tage im Jahr ist der Durchzugsverkehr durch Südtirol. Und das ist, glaube ich, das größere Problem, als wir oft die Touristen. Weil ich sage, die Touristen sind ab 10 Uhr vormittags unterwegs, zum Mittag eher wieder weniger und dann wieder im Nachmittag. Und um 4, 5 versuchen sie auch wieder im Hotel daheim zu sein oder im Haus. Und der Verkehr ist den ganzen Tag das gleiche, nicht? Busterdal fährst von 7 in der Früh bis 7 auf Nacht, halb durch den gleichen Verkehr. Und da hat sich einfach Südtirol generell die letzten Jahre voll entwickelt. Im Tourismus, beim Handwerk, bei der Industrie und bei alles. Plus geht sind es alle so viel gut, dass wir alle mehrere Autos daheim haben und alle selber fahren. Und da, glaube ich, machen wir alle zusammen den Verkehr. Und das leider auf ihn so zu wälzen, wie es momentan üblich ist, lasse ich auch einfach nicht stehen und versuche mich auch dagegen zu wehren. Und bin da auch der Meinung, dass man da, wenn er alle zusammen schauen muss, etwas zu ändern. Ich weiß es aber auch nicht genau, wo es war. Aber wir haben die letzten Jahre einen großen Aufschwung gehabt, wie in den anderen Sektoren auch. Und leider sind die Straßen nicht dementsprechend ausgebaut worden. Generell das Infrastrukturnetz ist nicht auf den Livello, was wir brauchen, um die ganzen Fahrten anzudecken. Und da muss wirklich die Politik drin arbeiten und Lösungen suchen, aber nicht live, wenn sie Schuldigen suchen. Und sie lassen ja wirklich nicht so stehen und versuchen mich da zu wehren. Ja.
Das, was auch noch ganz interessant ist, ist, wir sind jetzt im August 24 und ab 25, darf ich mal sagen, ist die Autobahn ein recht interessantes Thema. Da reden wir Luegbrücke, Seite von Österreich, die Ausbau oder halt die Renovierung von Stechzing nach Bozen, die ganzen Brücken, was noch sicher auch ganz interessant wird, wie bedenkt auf vielleicht noch denn, was es weniger vielleicht möchte, aber über den Jaufen passt, die ganzen Pässe werden wahrscheinlich noch mehr belastet. Was sagst du jetzt zu deinem Thema und wie sehen das vielleicht deine Gäste, weil die einen und die anderen werden das ja auch ein bisschen mitgekriegt haben?
Ja, wir haben eine brutale negative Berichterstattung in ganz Deutschland und Österreich. Also, es wird gleich mal geschrieben über den Bär, über den Wolf und über die Megastaus Benz in Südtirol. Und heuer ist weniger Verkehr wie andere Jahre. Durch den, dass wieder mehr fliegen und so, ist es wirklich heuer besser. Und das tut uns schaden, muss ich sagen. Und die Lueckbrücke wird ein Problem werden. Aber ich glaube, wird noch viel mehr ein Problem für die Industrie Verona unten und so weiter, als wir für uns. Weil wir werden schon schauen, dass wir die Touristen auf die Schiene kriegen. Wir brauchen halt noch funktionierende Bahnhöfe, weil in Stechzing gibt es zum Beispiel keinen Aufzug und kein behindertengerechtes Klo. Und auf dem Brenner oben ist eine ganz schlechte Beleuchtung und leider sind es auch viele Flüchtlinge und das ist eher sogar gefährlich, da die mal sagen oft einmal. Und dann lasse ich gerne die Gäste unreißen mit dem Zug. Aber wenn es dann vor Ort nicht klappt und gefährlich ist und nicht sauber ist und die Toiletten für Behinderte nicht sein und die Aufzüge nicht für jemanden, der sich hart opangieren, dann ist es auch schwierig für uns. Also wir holen oft Gäste auf dem Brenner, aber wir gehen eben direkt zum Gleis, nehmen teilweise sogar den Koffer oder das Kinderwagele vom Zug außer und helfen ihnen dann immer. Und wenn du den Service bietest, dann kannst du sie schon über den Zug umreißen lassen, aber sonst ist es schwierig. Und leise sagen, wir sollen die Leute auf die Schiene bringen, um den Verkehr zu reduzieren, weil haut halt auch nicht hin, dann muss der Rest anpassen. Und dann kommen wir jetzt nochmal auf die Lueckbrücke zurück, kann man ja... Durch den, dass ich da an der Grenze wohne, habe ich da viel damit zu tun. Lueckbrücke ist das erste Bauwerk, was gemacht werden muss, ab Januar 2025. Und da wollen sie alles einspurig machen. Außer an den großen Feiertagen, wenn es geht, wollen sie versuchen, zweispurig zu machen. Da gab es ja auch die Möglichkeit, das LKW-Fahrverbot in Österreich in der Nacht aufzuheben und die LKWs die Nacht durchzufahren. Aber ich habe da die Meinung, dass die Österreicher das einmal noch nicht zulassen, weil sie ein bisschen Druck aufbauen möchten, dass die anderen Wege durch die Alpen, Kärnten, aber auch durch die Schweiz, Gotthard passen. Dass die alle ein bisschen günstiger werden, ein bisschen besser ausgebaut, dass wir mehrere Wege durch die Alpen haben. Weil momentan ist einfach das Billigste und Schnellste und so einfachste über den Brenner zu fahren. Und da muss ich schon sagen, vielleicht haben die Tiroler auch recht, dass sie da sich einmal ein bisschen wehren und den Verkehr versuchen anderweitig umzuleiten, dass wir in Südtirol da noch auch profitieren könnten und da ein bisschen weniger Verkehr haben. Weil da reden wir live von Durchzugsverkehr und von den LKWs, was nach Italien unten gebraucht wird. Und da habe ich so viele Meinungen gehört und haben mir selber auch so viel schon überlegt und ich weiß nicht genau, was es richtig ist. Ich weiß halt, dass es für unsere Gäste schwierig sein wird, oft umzureisen und dass es ein Casino wird. Und wir werden halt versuchen, viele zu sagen, schaukelt gleich in der Früh umzureisen oder auf den späten Abend und dann wieder abzureisen. Mhm. Aber genau wird man das dann erst nächstes Jahr im Frühling sehen, wie es funktioniert.
Du hast ja gesagt, viele fliegen mehr. Wie siehst du in Flughafen Bozen in der Hinsicht, weil überall mehr gesperrt wird? Sagen wir mal Straßen baustellenmäßig.
Ich bin froh, dass es den Flughafen Bozen gibt. Ist für uns als Touristiker einfach nochmal eine zusätzliche Anbindung. Und es sind Gäste, die von Hamburg kommen und von London, die kommen mal auch für 3-4 Tage auf den Winter. Und dafür war es über Innsbruck möglich. Dann kommt jetzt die Lueckbrücke und dann wird es schwieriger über Innsbruck sein. Deswegen bin ich voll positiv auf den Flughafen zu sprechen und bin auch froh, dass er kommt. Oder dass er schon ist. Und dann das nächste, was kommt, ist ja der Bahnhof direkt am Flughafen. Er macht es auch nochmal mehrfach auf Ferenz in der Kommunikation, meistens jung mit dem Flieger und dann fahren sie mit dem Zug weiter. Und wenn wir von der Nachhaltigkeit reden, Flughafen, wahrscheinlich gibt es eh in 15 Jahren Elektroflieger, aber vielleicht hat sich seitdem auch erledigt.
Ein Lösungsvorschlag für die Politiker war ja, den Verkehr durch die Gäste ein bisschen zu reduzieren, dass man schaut, dass die Leute viel die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Und deswegen war ja die Idee da von der Gästekarte, dass sie die öffentlichen Verkehrsmittel gratis nutzen können. Logisch gibt's jetzt für die auch sehr viel Kritik, weil man einfach, dass die Gäste alle gratis fahren, aber an und für sich fahren sie ja nicht gratis, oder?
Genau, das ist leider auch so eine Information, was in Südtirol umgeht, nicht? Weil die meisten in Südtirol meinen, der Tourist fährt gratis. Bis letztes Jahr fährt er gratis mit dem Lift und der gratis geht dann durch die Museen und der kann gratis mit dem öffentlichen Verkehr und alles fahren. Und das ist eigentlich wirklich nicht so. Wenn wir uns europaweit umschauen, ist die öffentliche Mobilität in Südtirol fast die günstigste, europaweit. Und das ist leider möglich, weil wir so viele Nächtigungen haben. Weil jeder Gast ab dem 14. Lebensjahr, 14 oder 16, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, ich glaube es 14 ist, ab dem seinem Lebensjahr zahlt er eine bestimmte Summe an den Tourismusverein pro Nacht. Bei uns da ist jetzt 3,40 Euro. Die 3,40 Euro werden dann aufgesplittet. Ein Teil kommt in die Museen, wenn es halt der Tourismusverein entscheidet. Und ein Teil kommt fix in die öffentliche Mobilität. Und wir haben echt viele Übernachtungen in Südtirol und da gehen sehr viele Gelder. Ich habe mich jetzt auf das nicht genau vorbereitet, da kann ich es nicht sagen. Aber da gehen sehr viele Gelder in die öffentliche Mobilität und da wird viel angedeckt. Und das war nie so einfach möglich, so viele Buslinien und so eine gute öffentliche Mobilität aufzubauen, wenn die Touristen nicht die Ortstaxe zahlen. Und deswegen hoffe ich da auch auf die Politik, dass das einmal anders kommuniziert wird, dass wir da nicht die negative Berichterstattung kriegen und jeder sagt, der Tourist fährt gratis, sondern dass man sagt, schau, wir haben das ausgebaute öffentliche Mobilitätsnetz nur, weil die Touristen mitzahlen. Weil die meisten reisen mit dem Auto um, zum Beispiel bei mir im Winter, da gehen alle Skifahren, die kaufen alle die Wochenkarte fürs Skifahren und da fährt kein einziger mit dem Bus. Aber trotzdem zahlt einer, wenn er eine Woche da ist, 5 Euro fürs öffentliche Mobilitätsnetz in Südtirol, obwohl er nie damit gefahren ist. Und die ganzen Einnachtler, die leider noch durchfahren, ist genau das Gleiche. Oder die Bustouristen oder so. Es wird ein paar Touristen im Sommer geben, die das wirklich gut ausnutzen, die dann vielleicht günstiger fahren wie ein Südtiroler, aber heißt dann vielleicht, keine Ahnung, 2% von allen. Genau, also da bin ich ganz anderer Meinung und ich hoffe, dass wir da auch schaffen, ein bisschen ja, einfach bessere Kommunikation zu schaffen.
Wenn wir jetzt, es ist noch zum Thema Politik reden, welche Erwartungen haben Sie jetzt als HGJ sonst noch an die Politik in den nächsten Jahren oder was haben Sie jetzt eng auf die Fahne geschrieben?
Das größte Thema ist, dass wir wieder mehr Freiraum haben, dass wir uns erweitern dürfen. Also so viel wie die Gastronomie oder der Tourismus aktuell eingeschränkt wird, das ist ja nirgends der Fall. Und da verlieren wir einfach viele junge, motivierte Leute. Und das ist das, was ich immer am meisten Sorgen mache. Weil wenn es für einen Jungen keine Entwicklungschancen gibt, dann werden die auch wandern. Weil wenn sie sich auf dem Gardasee oder in Jesu leichter dienen und sie mit offenen Armen empfangen werden, und bins wird man leicht verschrien und wird leicht negativ angestempelt, wenn man Gastwirt ist, wieso soll sich das jemand tun dienen? Und dann, wenn er einen kleinen Betrieb kriegt von seinen Eltern, der einfach wirtschaftlich nicht wirklich etwas leistet, mit Magari in einem Touristen-Hotspot ist, dann muss er etwas weiter erweitern, dann braucht er ein paar Betten mehr. Und wenn das dann alles nicht möglich ist oder allein mit Portalen auflogen, dann wird das nicht dienen. Und dann verlieren wir halt mehr junge Leute in Südtirol. Das heißt, soll nicht das Ziel sein. Und das ist unsere Aufgabe, sich hier für die nächsten 3 Jahre, dass wir das bei der Politik umbringen und schauen, irgendetwas rauszuholen und ein bisschen Erleichterungen für uns sozusagen erzeugen, ja.
Wir sehen uns ja auch bei den Sitzungen von der jungen Wirtschaft. Welche Synergien siehst du persönlich in Austausch in der Gruppe?
Ich sehe da ganz viele Synergien bei uns. Was aber für mich eigentlich der größte Mehrwert ist, das sind die Sichtweisen und die Meinungen von den Kollegen. Also zusammen kann ich viel lernen und ich kann mir auch viel besser meine Meinung bilden. Und nach unseren Sitzungen tue ich mir auch viel leichter, Sachen zu verstehen und ich tue mir auch viel, viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Und das erweiterte Blickfeld heiße ich hier als den größten Mehrwert bei unseren Austauschen, muss ich sagen.
Wir haben zum Beispiel auch bei uns in die Ausschusssitzungen viele Herausforderungen, neue Leute zu kriegen, präsenter zu werden, dass die Leute wissen, dass wir da sind, Ausschreibungen für junge Leute zu erleichtern. War mal interessant zu hören, was es so für Herausforderungen und Probleme bei den Kindern hat.
Ja, da kann man uns glaube ich auch die Hand geben. Also neue Mitglieder, das ist halt mein Thema. Durch den, dass wir, glaube ich, als Jugendverbände sein und wir mit jungen Leuten arbeiten, ändern sich die Meinungen und die Interessen so viel schnell, dass bald man etwas hergerichtet hat und ausgebaut hat, hat sich schon wieder etwas weiter geändert. Und dann schafft man oft nicht wirklich up-to-date zu sein, glaube ich. Ich habe aber sicher, muss ich sagen, eine positive Stimmung erlebt von denen, was nachkommen. Besonders, die arbeiten wirklich mit und schauen auch voll weiterzumachen und unterstützen auch wirklich. Und das andere, was wir uns als größte Aufgabe gesetzt haben, halt sein, wie ich davor schon geredet haben oder davor schon gesagt haben, die Bedürfnisse und die Anforderungen, was wir brauchen, der Politik zu übergeben und dass die Politik unsere Forderungen umsetzt. Und das ist einfach ein sehr mühsamer und schwieriger Prozess. Und der braucht brutal viel Ausdauer. Und weil wir alle selber auch daheim im Betrieb sein und oft eine Zeit haben, Sitzungen zu kommen oder da einmal auf eine Veranstaltung zu gehen, dann braucht es oft auch dementsprechend ein bisschen länger. Aber ich will da ja nicht sumsen eigentlich, weil was ich erlebt habe, ist, dass wenn wir dann zusammen sein, dann haben wir echt gute Diskussionen bei uns in der Landesleitung und wir haben auch geile Fäden, muss ich sagen. Und selbst warst du uns dann zusammen. Heil generiert dann Zusammenhang. Und Zell ist bis zum Schluss wiederum das Wichtigste in der Organisation, dass du die austauschst und dass du zusammenhaltest. Und ja, Herausforderungen werden auch noch in Zukunft halt wieder kommen und die versuchen wir halt umzugehen. Aber das ändert sich alleweil wieder, können wir für.
Du hast davor gesagt, zum Thema der Ausdauer und dass wir ja auch alle nebenbei noch einen Betrieb zu führen haben oder einen Betrieb daheim haben. Und das, was wir da, so wie wir jetzt daheim im Podcast sitzen oder wie du eben mit die ganzen Sitzungen angesprochen hast, das ist ja alles ein Ehrenamt und alles eine freiwillige Sache. Wie siehst du das oder wie empfindest du das, das Ehrenamt?
Ich bin auch bei der Feuerwehr, ich bin bei den Jäger, bei den Fischer bin ich auch.
Programm.
Also. Bin da eigentlich überall wieder bei, bin Rechnungsrevisor beim Sportverein. Wir sponsern da rinnen, glaube ich, alles mit, was wir geht. Und ich renne auch viel für die Vereine und alles. Und ich bin einer, der was für sehr und man bleibt. Ich glaube auch, also, wenn wir es in Südtirol aufgebaut haben, wird es kaum eine andere Region geben. Die Jungen haben leider oft mehr gemacht. Den Bezug zu den Ehrenamt. Wobei, ich muss sagen, die, was zu uns in die HGO kommen, die haben schon, glaube ich. Vielleicht sind sie auch so ein bisschen erzogen. Weiß nicht genau. Aber sobald sie einmal dabei sind, dann bleiben sie dabei und dann nehmen sie sich gerne auch der Aufgabe an. Sobald sie sich dann entscheiden, zu uns in den Bezirksausschuss zu gehen oder rein in die Landesleitung, dann kommt mir am 4, wie wenn sich der Mensch eigentlich positiv nochmal anstrengt, da dabei zu sein. Also ich sehe das, sobald sie dabei sind, wirklich gut und positiv. Und ich muss sagen, wir haben jetzt 600 Mitglieder und das sind alle engagiert. Und wenn wir eine Jahreshauptversammlung haben, dann kommen fast 150 Leute. Und also da darf ich mich überhaupt nicht beklagen und ich sehe es positiv. Zumindest bin ich bei der HGO. Generell ist Ehrenamt, weiß ich nicht. Was ein Problem ist, von mir aus gesehen, ist, dass alles mittlerweile so viel kompliziert wird. Weil früher hat der Feuerwehr ein Fest organisiert, hat ein bisschen sich eh gezahlt und dann ist bald einmal alles gewesen. Mhm. Und mittlerweile sind die rechtlichen Situationen viel zu schwierig. Und man muss allen gerade stehen für alles. Und ich weiß nicht, was man da ändern soll. Ich weiß wirklich nicht. Aber aufs Ehrenamt ist in Südtirol auch zu passen, weil wenn wir es selbst schaffen, stark zu halten, wir sind hier halt noch eine Region und wir halten alle zusammen. Und das geht übers Ehrenamt. Mhm. Wie man das aber so gut ausbauen kann, weiß ich nicht. Ich halte aber sonst von Ehrenamt brutal viel. Und finde es auch wichtig.
Mhm. Wir kommen auch schon langsam zum Ende vom Podcast. Deswegen, Daniel, hat man noch gern wissen, ob du noch einen Tipp für die Zuhörer hast, von einem Buch, einem Podcast, einem Lehrgang oder irgendetwas, wo du sagst, das hat dir voll gefallen, voll geholfen und das darfst du jedem jungen Unternehmer oder Unternehmerin empfehlen.
Ja, ich habe eigentlich wenig Bücher gelesen in meinem Leben.
Hast du auch keine Zeit dafür bei den ganzen Ehrenämtern, oder?
Eher habe ich Fernsehen geschaut. Aber das letzte Mal, wenn ich in Urlaub war, habe ich eine Biografie von Henry Kissinger gelesen. Er war ein jüdischer Junge, der in Deutschland flüchten gemacht hat zu Zeiten des Nationalsozialismus. Und bis zum Schluss ist er dann in der USA Außenminister geworden. Und mir hat das gezeigt eigentlich, dass mit Biss und mit Wille kannst du viel erreichen. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Also da wird es mehrere Bücher geben über den Henry Kissinger, aber auch einmal eine kleine Biografie über ihn oder so. Ist glaube ich, interessant umzuschauen oder halt zu lesen.
Mhm. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende, aber ohne Frage ist echt noch, wenn du irgendetwas loswerden willst, jetzt hast du noch mal die Chance.
Ja, irgendwo auch noch, wo noch gedacht. Und ich glaube, wir Jungen in Südtirol, wir müssen zusammenhalten. Egal aus welcher Sparte oder wo wir gehen oder wie. Und oft wird es Probleme und Unstimmigkeiten geben. Aber dann müssen wir uns zusammenhocken und einen Kompromiss finden. Vielleicht auch einmal mit der Bier, vielleicht geht es noch leichter. Und meine Meinung ist, Probleme sind da, um sie zu lösen. Und ja, nicht nur. Bedanke ich mich auch nochmal, Bank. Fein war's, schön war's. Und gerne ein anderes Mal bei besonders auch wieder.
Danke, Daniel. Ich glaube, das ist ein perfekter Abschlusssatz gewesen.
Ja, so gern. Absolut.
Danke für die nette Einladung bei dir da in der Tennelodge. Kommen gern wieder. Ist ja ein handwerkliches Meisterleistung, das Hotel da. Auch wenn man es von außen anschaut, ist sehr interessant gebaut. Kommst du mal vorbei. Und ja, das war unser erster Stubenratscher von Daniel da. Und ich hoffe, es schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Mission Handwerk. Danke, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.